Einmal beschlossen die Landschildkröte und die Wasserschildkröte zusammen zu jagen. Sie fingen ein fettes Stachelschwein und brieten es. Dann sagte die Wasserschildkröte, komm, jetzt gehen wir uns die Hände waschen, dann essen wir. Die Landschildkröte hatte nichts dagegen. Am Fluss angekommen, begann die Wasserschildkröte gleich herumzuplanschen und tauchte schließlich ganz unter. Die Landschildkröte war schnell mit ihrer Wäsche fertig. Sie wunderte sich, dass die Wasserschildkröte gar nicht wieder auftauchen wollte.
Die Stimme der Pygmäen. Wem gehört Kongos Regenwald? Ein Feature von Georg Roloff.
Unsere Vorfahren haben uns den Regenwald hinterlassen. Und sie sind immer noch in diesem Wald für uns da. Er ist unser Leben. Er ernährt uns. Er kleidet uns. Und heilt uns. Wir rufen unsere Regierung und die Weltbank auf, uns unseren Wald zu lassen. Wenn man uns den Regenwald nimmt, werden wir auch untergehen. Wenn du einen Affen schießen willst, musst du dich sehr unauffällig anschleichen. Denn sobald er dich sieht, haut er ab und du siehst ihn so schnell nicht wieder.
Vorsichtig zieht Delo einen Pfeil aus dem Köcher. Die vergifteten Spitzen stecken in einer Tüte, die er aus einem Blatt gedreht hat. Der Jäger würde tot umfallen, wenn er sich an den Pfeilen verletzen würde. Delo spannt den kurzen Bogen und zielt. In diesem Moment springt die grüne Meerkatze auf einen Nachbarast und verschwindet im dichten Laub des Dschungels. Delo pflückt lautlos ein Blatt von dem Gebüsch, hinter dem er sich versteckt. Er legt es zwischen seine Lippen und stößt die Luft aus. Der Affe schaut neugierig durch die Zweige. Der Jäger hebt langsam den Bogen und zieht die Sehne durch. Ohne einen Ton fällt das Tier zu Boden. Die Freudenrufe über das erlegte Wild sind ein Dank an die Ahnen, deren Geister im Wald leben und bei der Jagd helfen. Pygmäen jagen mit Pfeil und Bogen, größere Tiere auch mit Lanzen. Kleinere, wie Stachelschweine, werden in Fallen gefangen. Oft begleitet die Jäger ein Basenji, ein Pygmäenhund, auch Kongo-Terrier genannt. Die Jagd ist Männersache. Dafür ist das Fischen den Frauen vorbehalten. Bei Kisangani macht der Kongo einen Knick nach links. Auf dem Weg zum Atlantik hat er noch über 2000 Kilometer vor sich. Bis zu 10 Kilometer breit wälzt sich der braune Strom durch das Kongobecken, das zweitgrößte Regenwaldgebiet der Erde nach dem Amazonas. Es ist eine Fläche von 130 Millionen Hektar, vergleichbar mit den Territorien Deutschlands, Frankreichs, Polens und der Benelux-Staaten zusammen. 40 Millionen Menschen leben unter dem Blätterdach oder sind unmittelbar vom Wald abhängig. Doch die grüne Decke weist Löcher auf, die sich in rasantem Tempo ausbreiten. Kisangani ist die Hauptstadt der Provinz Oriental. Im Jahre 2000 forderte der Krieg um die Bodenschätze allein hier mehr als 3000 zivile Todesopfer. Sie wurden in einem Massengrab hinter dem Zentralkrankenhaus beerdigt. Der Reichtum des Kongo war auch immer sein Fluch. Diesen Spruch kennt hier jedes Kind. Gold und Diamanten lockten die Armeen der Nachbarländer in die Ost- und Nordprovinzen, angestachelt und gesponsert vom Rohstoffhunger der Industrienationen. Bis heute leben viele Bewohner Kisanganis in den Ruinen ihrer zerstörten Häuser. Nach und nach werden die Hotels saniert, in denen sich Militärs eingenistet und alles demoliert hatten. Restaurants und Cafés haben wieder geöffnet.
Die Regierung in Kinshasa hat uns bessere Straßen und Arbeit für alle versprochen. Hier bei uns ist von Verbesserung noch nichts zu spüren.
Brasil, dem Fahrradchauffeur, geht es noch besser als den meisten Menschen von Kisangani. Für umgerechnet 25 Cent bringt er Kunden von A nach B. Der Gepäckträger des Fahrrads ist mit Schaumstoff gepolstert und mit einem Netz aus neongrüner und grell-oranger Baumwolle bespannt. So ist das Rad schon von Weitem als Toleka zu erkennen, was so viel heißt wie Platz da. Abbé Willy Loyombo ist katholischer Priester und Koordinator der Organisation für die Sesshaftwerdung, Alphabetisierung und Förderung der Pygmäen, kurz OSAPI. Einmal im Monat macht er sich mit dem Motorrad auf den Weg zu den Waldvölkern. Es geht nach Liekele-Sole, einer Siedlung 400 Kilometer südöstlich von Kisangani. Vorne der Fahrer, zwei Benzinkanister mit je 20 Litern Sprit und das Gepäck hinten. Dazwischen der Priester. Zwei Tage dauert die Tour über die zugewachsene Piste durch den Regenwald. Die Natur hat sich die ehemalige Kolonialstraße zurückgeholt. Streckenweise ist sie gerade noch einen Meter breit. Auch hier hat der Krieg Spuren hinterlassen. Bambusstangen warnen vor ungeräumten Minenfeldern.
Ein Besucher ist auf dem Weg nach Liekele-Sole, zum Dorf der Pygmäen. Es ist der ehrwürdige Abbé Willy Loyombo. Mit Gottes Hilfe wird er Freitag dort eintreffen. Bei ihm ist ein Besucher aus Europa. Sie werden heute Nacht unsere Gäste sein und morgen vor Sonnenaufgang weiterfahren.
Per Locolé, dem traditionellen Telefon, können die Waldbewohner mit einer Art Morse-Alphabet Nachrichten zum nächsten Dorf übermitteln. Von dort werden sie weitergeleitet, von Dorf zu Dorf, innerhalb von Minuten, quer durch den Dschungel, über hunderte von Kilometern. Die 2 Meter lange hölzerne Schlitztrommel ist hier noch immer der einzige Fernsprecher. In kurzen Abständen folgt ein Dorf dem anderen. Wo immer das überladene Motorrad auftaucht, strömen Kinder auf dem Dorfplatz zusammen. Mupé bedeutet so viel wie Mon Père, mein Vater. Gilt es dem Priester oder seinem weißen Begleiter? Der letzte Europäer, der hier durchkam, soll ein Père Blanc, ein belgischer Missionar gewesen sein. Handwerker, Bauern und Sammler säumen den Weg. Der Wald liefert ihnen das Holz für den Hausbau und große Blätter für die Dächer. Aus Schilf und Zweigen flechten die Waldbewohner Matten und Körbe. Ihre Produkte stehen in den Dörfern zum Verkauf. Schließlich liefert der Wald Nahrung wie Pilze, wilde Früchte, Insekten und Wild. Stachelschwein, Meerkatze, Antilope, aber auch Elefant, Leopard und Python stehen bei der Waldbevölkerung auf dem Speisezettel. Die Pygmäen von Liekele-Sole feiern die Ankunft von Abbé Willy mit einem spontanen Willkommensfest. Die Batwa, wie sie sich selbst nennen, leben hier am Waldrand in Gemeinschaft mit der Bantu-Bevölkerung. Jahrtausende lang zogen sie als Nomaden durch den Wald und bauten ihre Blätterhütten da, wo es ausreichend Wild für die Jagd gab.
Les Pygmäen. Ces serres retrouvées en Afrique centrale dans les bassins du Congo depuis 18.000 ans avant la naissance.
Die Pygmäen sind seit 18.000 Jahren hier im Kongo-Becken ansässig, viel länger als die Bantu-Völker. Sie waren einfach immer hier. Und diese Erde, das Recht an dem Wald, den ihre Vorfahren ihnen hinterlassen haben, wird ihnen jetzt stillschweigend aberkannt.
600.000 Pygmäen leben heute im Kongo-Becken. Bei einer Körpergröße von durchschnittlich 1,40 Meter scheinen sie geradezu prädestiniert, übersehen zu werden. Die Ureinwohner genießen nicht dieselben Bürgerrechte wie die übrigen 60 Millionen Kongolesen. So wurde kürzlich im Osten ein ganzer Stamm aus dem Kahusi-Biega-Gebiet ausgewiesen, nachdem dieses zum Nationalpark erklärt worden war. Das Ansehen der Jäger und Sammler sei, so Abe Willi, bei der Bantu-Bevölkerung denkbar schlecht.
Ich habe mich an diese Population Toton-Pygmäe interessiert, um den Christus evangelisieren.
Ich kam vor 5 Jahren im Rahmen einer Evangelisation zu den Pygmäen. Und ich stellte fest, dass es nicht damit getan ist, mit den Menschen zu beten. Sie waren abgeschnitten von jeglicher Bildung und medizinischer Versorgung. Wir schlossen einen feierlichen Vertrag mit der Bantu-Bevölkerung. Seitdem können Pygmäen an der Zivilisation teilnehmen, wenn sie es wollen. Pygmäenkinder gehen zusammen mit Bantu-Kindern in dieselbe Schule und sie gehören zu den Besten in ihren Klassen. Pi übernimmt für sie auch das Schulgeld.
Pepe Ikili ist 30 Jahre alt. Als Kind konnte er nicht zur Schule gehen. Derzeit besucht er die erste Klasse der Sekundarstufe, gemeinsam mit den 10-jährigen Kindern aus dem benachbarten Bantu-Dorf. Nach dem Abitur, sagt er, wolle er wie Abe Willi in Kinshasa am Priesterseminar katholische Theologie studieren.
Wir können Osapi nicht genug danken. Durch deren Hilfe sind wir zu dem geworden, was wir heute sind. Wir sind entwickelt. Ich habe schon mehrere Reisen nach Kisangani unternommen und bin ein Diener Gottes geworden.
...1500 Kilometer flussabwärts schlängelt sich der Kongo durch eine Hügelkette und passiert die Hauptstadt Kinshasa, bevor er in rasanter Fahrt zur letzten Etappe in Richtung Atlantik aufbricht. Nach Jahrzehnten von Misswirtschaft und Krieg ist das Chaos in der 6-Millionen-Metropole nicht mehr zu übertreffen. Die Aufbruchstimmung nach der Wahl vom Juni 2006 war schnell verflogen. Das monatliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei unter 50 Euro. Staatsbeamte, Lehrer, Ärzte, Polizisten und Soldaten werden nur unregelmäßig bezahlt. Trotzdem gibt sich Olivier Kamitatu, der Planungsminister, zuversichtlich.
Ces conditions ont été également définies par le président Joseph Kabila dans son programme.
Der Rahmen für den Wiederaufbau wurde von Präsident Kabila in einem 5-Jahres-Plan definiert. An erster Stelle steht die Wiederherstellung von Sicherheit und Staatsautorität, weiterhin die Infrastruktur, Wasser und Strom, eine akzeptable Gesundheitsversorgung, Arbeit für alle Kongolesen sowie eine gute Schulausbildung für jedes Kind.
Die Weltbank unterstützt den Kongo mit Millionenkrediten und setzt dabei auf die Ausbeutung der reichen Bodenschätze. Es geht um Gold, Diamanten, Kupfer und Kobalt. Aber auch der Regenwald soll industriell genutzt werden. So will es das Nothilfeprojekt zur sozialen und ökonomischen Wiedervereinigung der Demokratischen Republik Kongo aus dem Jahre 2002, kurz PÜSPRES.
60 Millionen Hektar des kongolesischen Regenwalds stellen eine potenzielle Einnahmequelle für 35 Millionen Menschen dar. Derzeit beträgt die jährliche Holzproduktion nur 1% von möglichen 60 bis 100 Millionen Kubikmetern nachhaltiger Ernte pro Jahr. Bei richtiger Ausbeutung kann dieser Sektor 60.000 Arbeitsplätze schaffen und ein Bruttovolumen von 1 Milliarde US-Dollar, wovon 30% direkt in die ländlichen Gemeinden zurückfließen können.
Aus derselben Feder wie das Nothilfeprojekt stammt der Code Forestier, das Forstgesetz, das die industrielle Nutzung der Wälder regelt. Für solche ehrgeizigen Visionen hat selbst die Holzindustrie im Kongo nur Kopfschütteln übrig. Angesichts der völlig unzureichenden Infrastruktur sei das eine Illusion. Die Waldbevölkerung und die Umweltverbände, so Abe Willi, sehen in dem Projekt einen Fahrplan zum Untergang des Waldes und seiner Ureinwohner.
Die
Weltbank hat die traditionellen Rechte der Pygmäen völlig ignoriert. Die Zuweisungen der Fellkonzessionen wurden mit Hilfe von Satellitenbildern erteilt. Auf ihnen ist nur Wald zu sehen, nicht die Menschen, die darin leben. Nehmen Sie zum Beispiel das Dorf Liekelesule. Es liegt mitten in einer Zone, die als industriell nutzbar ausgewiesen ist.
Laurent Debroux, der verantwortliche Forstexperte der Weltbank in Kinshasa, weist solche Vorwürfe zurück.
Die Stimmen der Pygmäen werden bei der Weltbank sehr wohl gehört. Unsere Politik ist speziell auf die Bedürfnisse der Ureinwohner und der anderen Waldbewohner des Kongo-Beckens zugeschnitten. Uns ist bewusst, in welchem Maße sie vom Wald abhängen.
Nach der Veröffentlichung des Nothilfeprojekts Puisprez hatten Osapi und die Bewegung der Ureinwohner versucht, mit der Weltbank ins Gespräch zu kommen. Ihre Eingaben blieben jedoch unbeantwortet. 2005 riefen sie schließlich das Inspection Panel, das unabhängige Kontrollorgan der Weltbank in New York, an.
Wir werden den Hoffnungen der Menschen Rechnung tragen, indem wir die Fakten ermitteln. Wir sprechen mit denjenigen, die bei der Weltbank für die Projektplanung und ihre Durchführung verantwortlich sind. Dann treffen wir die Antragsteller. Die sind uns am wichtigsten.
Im März 2007 trafen der österreichische Entwicklungsexperte Werner Kiene und drei weitere Mitglieder der unabhängigen Untersuchungskommission der Weltbank in Kinshasa ein, um die Vorwürfe der Antragsteller zu prüfen. Ihr Bericht hat keine bindende Wirkung auf die Entscheidungen der Weltbank. Nach der fast vollständigen Zerstörung der Wälder in Kamerun und der Elfenbeinküste gilt seit dem Kriegsende das Hauptinteresse der Holzexporteure der Demokratischen Republik Kongo. Präsident Kabila hat den Regenwald bis zur Prüfung der insgesamt 156 Neuanträge zwar unter den Schutz eines Moratoriums gestellt, doch während sich die Genehmigungsverfahren hinziehen, nimmt der Holzexport kontinuierlich zu.
Schließlich tauchte die Wasserschildkröte wieder auf. Sie schüttelte sich vor Wohlbehagen und sagte zur Landschildkröte: Komm, jetzt gehen wir essen. Als sie aber bei dem Baum ankamen, war der Braten verschwunden. Oh, rief die Wasserschildkröte, wir sind bestohlen worden. Na ja, wenn wir schon nicht gegessen haben, dann lass uns jetzt schlafen. Morgen gehen wir wieder jagen.
Die Stadt Bumba liegt 500 Kilometer stromabwärts von Kisangani. Um 7 Uhr früh ist Dieter Haag, der Geschäftsführer der deutschen Holzfirma Siforco, auf dem Weg nach K8 oder Kilo 8, einer von drei Konzessionen mit einer Ausdehnung von insgesamt knapp 2 Millionen Hektar. 200 Kilometer führt die Stichstraße in den Wald. Mit 120 Sachen rauscht der Landcruiser über die gut ausgebaute Piste. Fußgänger, die Körbe oder Wasserkanister auf ihren Köpfen tragen, schauen stumm der Staubwolke nach, bis sie selbst von ihr eingehüllt werden. Um 8.30 Uhr hält Dieter Haag an einer Wegkreuzung. In der Teambaracke trifft er sich mit seinen Kolonnenführern zur Besprechung. Karten und Satellitenaufnahmen vom Wald sind an die Wände gepinnt. Die Wege zu den nummerierten Objekten exakt eingezeichnet. Siforco hat den Wald in Planrechtecke aufgeteilt. Jedes hat etwa die Größe eines Fußballfeldes. Pro Block werden 1 bis 2 Bäume herausgeholt. Der Rest bleibt stehen und soll sich regenerieren. Eine zweite sogenannte Rotation soll es dann erst wieder in 25 bis 30 Jahren geben. Am Anfang steht die Prospektion, die Bestandsaufnahme der Edelhölzer. Ausgewählte Bäume erhalten eine Nummer und werden im betreffenden Blockplan mit ihrem Standort vermerkt. Vor dem eigentlichen Fällen muss dann mit der Machete ein Pfad vom Holzweg bis zum Baum geschlagen werden, der Arbeitsweg für die spätere Bergung des Stamms mit schwerem Gerät. Musik Das Buschwerk im Umkreis von 30 Metern um einen Sapelli mit der Nummer 411 wurde schon mit dem Messer weggehauen. Die Waldarbeiter klappen den Gehörschutz am Helm herunter. Monsieur Stani wirft die 15 Kilo schwere Motorsäge an. Auch beim Fällen des 300 Jahre alten Baumriesen werde nichts dem Zufall überlassen, erklärt der junge französische Forstingenieur Clément Chevignon.
Vor ein paar Jahren wurden die Arbeiter hier von Forstexperten einer Schweizer Firma ausgebildet. Sie haben gelernt, zunächst einen genau berechneten Keil in den Stamm zu schneiden. Dadurch hatten wir beim Fällen der Bäume entscheidend weniger Verluste durch Holzbruch. Das ist besser für die Natur und besser für uns.
Beinahe geräuschlos ist der mächtige Baum im exakt vorbestimmten Winkel zu Boden gegangen. Clément Chevignon ist zufrieden. Für Stani, den kongolesischen Holzfäller, war es eine halbe Stunde Knochenarbeit. Schweigend steht das fünfköpfige Team um den anderthalb Meter breiten Stumpf.
Das macht schon etwas mit einem. Das sollte es auch. Da sind gerade eine Menge Jahre gefallen. Das ist immer ein Moment, den man sich bewahren sollte. Das ist die Poesie des Berufs.
Schließlich wird die Registriernummer eingeschlagen. Erst in den Stumpf, dann in den Stamm. Sie gewährleistet, dass im Zweifelsfall die Herkunft eines Baums zurückverfolgt werden kann. Noch im Jahre 2004 wurde der deutsche Danzer-Konzern, zu dem auch Siforco gehört, in einem Greenpeace-Bericht in Verbindung mit illegalem Holzeinschlag und Schmiergeldzahlungen gebracht. Daraufhin habe sich das Unternehmen der Prüfung durch ein Schweizer Institut für Industrieüberwachung unterzogen und ein Zertifikat erhalten, erklärt Dieter Haag.
Die Legalitätskontrolle ist für uns wichtig, weil wir einfach zeigen wollen, dass wir auch in einem sehr schwierigen Umfeld legal arbeiten. Was er jetzt eingeschlagen hat, das heißt, der Stamm, der kommt von Kilo 8, das ist unser Chantier hier. Dann hat er, der Stamm hat die Nummer 411 und das ist der erste Teilstamm. Ne?
Der Botaniker Richard Lokoka begleitet Pepe und Delo in die Dschungelapotheke. Sie weihen den Mitarbeiter von Usapi in das traditionelle Wissen um die Heilpflanzen ein. Bisher wurde die Naturheilkunde bei den Pygmäen nur mündlich überliefert. Richard macht sich Notizen und will seine Recherchen als Buch veröffentlichen.
C'est une plante qui se trouve dans la famille d'Anonacées. On appelle ça Anonidium manii.
Der wissenschaftliche Name dieses Baums ist Amidium umanini. Er produziert große Früchte, die essbar sind. Die Pygmäen können tagelang im Wald unterwegs sein und sich ausschließlich von diesen Früchten ernähren. Außerdem kann man aus der Rinde des Baums einen Trank bereiten, der gegen Rückenschmerzen hilft.
Für die Heilung eines Kranken seien jedoch nicht nur die Heilpflanzen verantwortlich, erklärt Pepe Ikili, sondern auch die rituelle Fürbitte bei den Geistern der Vorfahren.
Die Ahnen haben uns die Worte hinterlassen, mit denen wir sie anrufen können. Durch den Tanz und den Gesang. Fällt beispielsweise jemand ins Koma, dann holen wir im Wald bestimmte Pflanzen. Die halten wir über den Kranken und dann singen wir und tanzen um den Kranken herum. Und bald danach, nachdem wir unsere Ahnen so gerufen haben, wird diese Person gesund.
Eine mittelgroße Trommel ist mit einer ungegerbten Haut bespannt. In ihr steckt ein Holzklotz, der an das Fell schlägt, wenn sie hin und her gerüttelt wird. Ein Rumpeln wie ein entferntes Gewitter ist zu hören.
Das ist die Stimme der Ahnen. Sie sprechen durch diese Trommel.
Wenn wir Schwierigkeiten bei der Jagd haben, graben wir die Knochen unserer Toten aus. Dann rufen wir die Ahnen an und erzählen ihnen von unserem Problem. Nach dem Ritus decken wir wieder Erde über die Knochen. Wir bemühen uns um einen guten Kontakt zu den Geistern, damit wir immer Glück bei der Jagd haben. Ob unsere Ahnen mit uns zufrieden sind, das sehen wir daran, ob wir Glück bei der Jagd haben oder nicht. In Maluku, 80 Kilometer vor Kinshasa, betreibt Sifoko das größte Sägewerk im Kongo. Hier ist die einwöchige Reise der Stämme per Floß zu Ende. Mehr als 10.000 sind es im Jahr.
Es gibt allerdings auch Holz, das schwerer ist als Dichte 1 und das wird auf Schiffen transportiert.
Ein Spezialkran hebt die 5-Tonnen-Kolosse aus dem Fluss. Schon hier wird das Holz nach Art und Qualität sortiert. Rund 2/3 werden zu 1 mm Furnier für Möbel und Türen, zu Parkett oder hochwertigem Bauholz verarbeitet. 1/3 der Stämme geht direkt zum Seehafen Matadi in den Export. 15 Millionen Euro setzt Sifoko pro Jahr im Kongo um. Davon fließen gerade einmal 1,3 Millionen in Form von Steuern und Abgaben an den kongolesischen Staat zurück. Einen jährlichen Sozialetat von ca. 300.000 Euro gibt die Firma direkt an die Bevölkerung weiter.
Ich erkläre diesen Centre de Santé ouvert.
In Yamongili, einem Nest in der Umgebung von Bumba, ist das ganze Dorf auf den Beinen. Dieter Haag eröffnet eine neue Krankenstation. Das kongolesische Forstgesetz schreibt vor, dass die Holzfirmen vor Beginn des Einschlags mit den Anrainergemeinden ein Leistungspaket vereinbaren. Die darin enthaltenen Punkte sind Verhandlungssache. Beim Aushandeln des Leistungspakets fehlt den Waldbewohnern oft das Geschick, da sie keine Vorstellung vom Marktwert ihrer Bäume haben. Nicht selten treten sie für 4 Fahrräder, 5 Spaten, 10 Kisten Bier und 20 Stück Seife oder Ähnliches die Rechte an ihrem Wald ab. In Yamongili unterzeichnet der Verwaltungschef von Bumba, Leonard Kavula, in einem eigens errichteten Pavillon den mit der Krankenstation erfüllten Vertrag. Für ihn ist die deutsche Holzfirma der einzige Lichtblick in diesen schweren Zeiten.
Im ganzen Land liegt die Infrastruktur am Boden. Besonders im medizinischen Bereich wird deutlich, dass der Staat seine Aufgaben nicht mehr erfüllt. Daher schätzen wir uns glücklich, dass Sifoko nun diese Krankenstation realisiert hat. Schulen, Straßen, kostenlose Beförderung von Waren auf ihren Schiffen und so weiter und so weiter. Ich gehe so weit zu fragen, was soll aus uns werden, wenn Sifoko sich eines Tages aus dieser Region zurückzieht?
Dieter Haag ist seit 1990 im Kongo. Zuerst für Mercedes-Benz und seit 2003 für die Holzindustrie. Er weiß, dass die Laudatio des Verwaltungschefs mit entsprechend hohen Erwartungen verbunden ist.
Der Staat macht gar nichts. Also in den Gebieten, wo wir sind, da ersetzen wir sozusagen den Staat, das ist jetzt nicht im negativen Sinn gedacht, nicht, sondern eher im positiven. Ne? Das heißt, wenn die Leute Probleme haben, dann kommen sie uns zu uns. Ne? Und wenn das in unserer Möglichkeit liegt, dann helfen wir auch.
1.400 Arbeitsplätze hat Sifoko im Kongo geschaffen. Je nach Qualifikation verdient ein Arbeiter um die 60 Euro im Monat. Das liegt über den Durchschnittslöhnen, schützt aber nicht vor Armut. Kinderreiche Familien zum Beispiel können nicht alle ihre Kinder zur Schule schicken, weil sie das Schulgeld nicht bezahlen können. Eltern fordern, die Firma solle die Kosten übernehmen.
Im Moment könnte ich nicht mehr machen als das, was wir schon machen. Die spüren auch, wenn man nicht mehr kann. Nicht? Und wir haben einen dichten Kontakt zur Bevölkerung. Und ich denke, dass es im Moment für die Sifoko keine sehr großen Probleme mit der Bevölkerung gibt. Hm. sind einzelne Leute, die versuchen, Probleme zu machen, aber die kommen nicht weiter, weil der Groß der Bevölkerung eben schon für die Sivoko ist.
Notre problème c'est que est-ce que ce que vous aviez fait par rapport à ce que
Die Frage ist doch, ob das, was Sie tun, den Erwartungen der Bevölkerung entspricht oder nicht. Sprechen wir zum Beispiel von unseren Bäumen, die verschwinden.
Vertreter der sogenannten Société Civile, der lokalen Organisationen, die in den Provinzen die Interessen der Waldbevölkerung vertreten, haben Dieter Haag um ein Gespräch gebeten. Die Leistungen der Firma stehen in keinem gesunden Verhältnis zu den Opfern, die die Bevölkerung bringen muss, sagen sie. Zum Beispiel der Sapelli-Baum. Er gehört zur Mahagoni-Familie und wird als Möbelfurnier und Parkett exportiert.
Diese Bäume ersetzen uns den Kühlschrank, den wir nicht haben. Sie produzieren unsere Raupen. Sie fallen in der Saison vom Baum und wir sammeln sie ein.
Aber es gibt keine mehr. Bei der Bevölkerung häufen sich schon Mangelerscheinungen. Die Raupen sind für unsere traditionelle Ernährung wichtig. Wir essen sie, weil sie wichtige Proteine enthalten. Wir haben um eine Entschädigung gebeten, um Fleisch. Aber nichts passiert.
Am nächsten Tag gingen die Wasserschildkröte und die Landschildkröte wieder auf die Jagd. Diesmal fingen sie eine Meerkatze. Wieder sagte die Wasserschildkröte vor dem Essen, komm, wir gehen uns die Hände waschen. Wieder tauchte sie im Fluss unter und kam erst nach einer ganzen Weile wieder hoch. Dann kam sie zu dem Baum zurück und wieder war der Braten gestohlen. Da sagte die Wasserschildkröte, pass auf, morgen hängen wir den Braten aber besonders hoch. Lass uns jetzt schlafen.
Nach 2 Stunden Fahrt stromabwärts mit dem Motorboot durch ein Labyrinth von Inseln, die wie lange grüne Schlieren den braunen Fluss durchziehen, erreicht man Yakata. Hier, mitten im Regenwald, produziert CEDAF, eine kongolesische Holzfirma, unter der Leitung von Sivoko monatlich 2000 Kubikmeter Tropenholz. Über die schnurgerade Holzstraße kommt man nach einer weiteren Stunde in das Pygmäendorf Yengu. Die dorfälteste Frau eilt herbei. Ihr Gesichtsausdruck ist grimmig. Darüber können auch die Blumen, die auf ihre Wangen tätowiert sind, nicht hinwegtäuschen. Sie schneidet rasch 2 große Wedel aus einem Busch und dirigiert damit mit ausladenden Bewegungen und stampfenden Tanzschritten den Begrüßungschor, der eilig zusammengeströmt ist. Dann werden die Besucher zu Kombi Basele, dem Dorfchef, geführt. Auch er blickt düster drein und kommt schnell zum Thema.
Früher gingen wir mit der Lanze auf die Jagd, wie schon unsere Ahnen. Es gab hier genügend Affen, Antilopen und auch Elefanten im Wald. Dann kamen die Maschinen und Fahrzeuge und verjagten die Tiere mit ihrem Krach. Seitdem ist der Wald leer. Wir finden nicht mehr genug Wild, um unsere Familien zu ernähren. Unsere Kinder sterben, weil wir ihnen nicht genug zu essen geben können.
Der Wald um das Dorf Yengu wird seit 2 Jahren industriell genutzt. Anfangs gab es sogar Jobs für die Pygmäen als Maschinenwächter. Nach und nach wurde jedoch allen gekündigt, weil sie gelegentlich ihre Posten verlassen hatten. Aber auch die Rückkehr zum traditionellen Leben, zur Jagd, sei ihnen nicht mehr möglich, sagt Kombi Basele. Sie seien zu Fremden in ihrem eigenen Wald geworden. Er spricht Batwa, die alte Sprache der Pygmäen.
Aus dem Saft vom Baum, den wir Kwapasa nennen, haben wir ein Medikament gewonnen, das gegen die Malaria hilft. Und mit seiner Rinde haben wir uns eingerieben, bevor wir auf die Jagd gingen. Der Duft lockte die Tiere an. Aber nun gibt es fast keine Kwapasa mehr. Nun wird uns auch dieser Baum nicht mehr helfen, die Tiere wiederzufinden.
Können ein bis zwei Bäume aus einem Waldstück von der Größe eines Fußballfelds wirklich das traditionelle Leben der Jäger und Sammler so empfindlich stören? Dieter Haag winkt ab.
Gut, die Pygmäen, das war kein sesshaftes Volk. Nicht? Ich meine, die sind früher schon immer den Tieren hinterher marschiert. Nicht? Und ich denke auch, dass sie das heute auch noch können. Nicht?
Kombi Basele will sich allerdings nicht vorschreiben lassen, was er auf seinem Grund und Boden zu tun oder zu lassen hat.
Die Pygmäen sind die Verantwortlichen und rechtmäßigen Besitzer des Waldes. Warum bezahlt man uns nicht wenigstens dafür, dass man unser Wild verjagt hat? Wovon sollen wir jetzt leben in unserem eigenen Wald? Man hat uns eine Schule und eine Krankenstation versprochen. Und sehen Sie hier etwas davon?
In Bumba haben sich die Vertreter der Société Civile, der Zivilgesellschaft, im runden Pavillon vor dem Haus des Verwaltungschefs zu einer Anhörung versammelt. Sie beklagen, dass die Prüfungskommission der Weltbank ihrer Einladung nicht gefolgt ist. Sie weisen auf die Artikel 56 und 57 der kongolesischen Verfassung hin, welche die Plünderung natürlicher Reichtümer bzw. die Übervorteilung ihrer traditionellen Eigentümer unter Strafe stellt.
La mère de loi, c'est la Constitution.
Die Verfassung ist die Mutter aller Gesetze. Und ich denke, das Forstgesetz darf nicht gegen die Verfassung stehen. Sonst ist es verfassungsfeindlich und damit wirkungslos. Hier werden die Ressourcen der Bevölkerung geplündert. Dazu können wir nicht schweigen. Die Weltbank finanziert das doch alles. Wir wünschen, diese Leute zu sehen. Die müssen wissen, was hier läuft und müssen auch mal die Stimme der Bevölkerung hören.
Welche Orte die unabhängige Expertenkommission der Weltbank während ihrer Mission besucht, sei jedoch streng vertraulich, erläutert Werner Kiene.
Dies geschieht schon im Interesse der befragten Personen, die sich völlig frei und ohne Druck äußern sollen. Wir werden natürlich Pygmäensiedlungen besuchen. Wir werden mit den Menschen auf vertrauliche Weise sprechen. Und das wird großen Einfluss auf unseren Bericht haben.
Die lokalen Umwelt- und Hilfsorganisationen der Société Civile haben im Allgemeinen internationale Partner, die sie finanziell und ideell unterstützen. Sie sind daher näher am Geschehen als die Behörden, die zudem praktisch ohne Etat arbeiten. Albert Legrand beklagt sich beim Verwaltungschef im Namen der Organisation Stimme der Unterdrückten über rücksichtslose Zerstörungen rund um die Pygmäendörfer.
Vom Umweltstandpunkt aus gesehen ist es eine Sauerei. Die richten den totalen Kahlschlag an. Haben Sie es nicht bemerkt, dass das Klima sich verändert? Die Trockenperiode dauert schon viel zu lange und das Wasser wird knapp.
Der Verwaltungschef nimmt die Klage zur Kenntnis. Er warnt jedoch gleichzeitig die Société Civile davor, sich in die Politik einzumischen.
Die Dörfer befinden sich in einer Region der Kategorie C. C steht für permanente Produktion. Wer hier von Missbrauch spricht, der irrt sich. Man kann nicht einfach das Forstgesetz außer Kraft setzen wollen. Da kann keiner dran rütteln, weder Pygmäen noch Ausländer.
In der Zentrale von Senadep in Kinshasa laufen die Berichte aller unabhängigen Organisationen der Zivilgesellschaft zusammen. Koordinator Joseph Bobia berichtet von schweren Übergriffen gegen die Waldbevölkerung. Zum Teil beschäftigen die Holzfirmen einen privaten Werkschutz, für den sie ehemalige Söldner und arbeitslose Staatsbeamte rekrutieren.
Mais c'est pas respecté. Dans la province orientale, à Isangi, il y a des gens qui ont été fouettés parce que ils sont passés par la concession.
Es wurden Leute ausgepeitscht, weil sie die Konzession einer Firma betreten hatten. Ausgepeitscht und eingesperrt, weil sie Pilze sammeln wollten, was völlig legal ist. Es wird Zeit, dass die Menschen dort ihre Rechte kennenlernen. Es ist ihr Wald, sie leben davon. Hätten ihre Vorfahren ihn so schlecht behandelt, wäre er heute nicht mehr da.
bien gérer ces forêts, aujourd'hui, on ne les retrouverait pas.
Die Mentalität der Einwohner des reichsten Landes Afrikas hat sich der Armut und Willkür gebeugt. Nach der Kolonialzeit, die angefangen mit dem Gewaltregime König Leopolds II. Ende des 19. Jahrhunderts 10 Millionen Menschen das Leben kostete, hat das kongolesische Volk nicht mehr das Gefühl von Rechtssicherheit kennengelernt. Die Holzindustrie halte sich wenigstens an das Forstgesetz, anders die illegalen Abholzer, sagt Françoise van der Ven. Sie ist die Sprecherin des Dachverbands der bisher 15 nationalen und internationalen Konzessionseigner.
Sie sehen es am Durchmesser, an der Länge der Stämme und an der Qualität. Die nehmen alles. Holz ist Holz. Sie kaufen sich irgendwo eine Einschlagerlaubnis und haben weder mit Oberflächensteuer noch einem Leistungspaket etwas am Hut. Im Hafen von Matadi sitzen asiatische Firmen mit einem Büro in irgendeinem Container. Die kaufen alles auf, ohne Fragen zu stellen.
Viele dieser Firmen verfügen weder über die technischen noch die finanziellen Mittel, die bereits geschlagenen Bäume abzutransportieren. So lagern die Stämme jahrelang an Ort und Stelle, bis sie nach und nach vermodern. Die Waldbevölkerung muss tatenlos zusehen, wie sich diese Firmen als die neuen Besitzer ihres traditionellen Grund und Bodens aufführen. Die Das Pembe, Umweltminister im Kabinett Kabila, hat ihnen den Kampf angesagt. Aber viel mehr als drohen kann er nicht.
Das sind diese kleinen Ausbeuter, die nach und nach den Regenwald kahlschlagen. Sie sind es. Die Behörden sind derzeit noch nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Aber ich sage Ihnen eins, ich werde Mittel und Wege finden, das abzustellen. Da werde ich mir vielleicht ein paar Feinde machen, aber dann herrscht endlich Ordnung.
In Bumba residieren die beiden Beamten der Umweltbehörde in einem kahlen Büro. Ihre Infrastruktur besteht aus zwei leeren Schreibtischen, zwei Stühlen und einem Porträt von Präsident Joseph Kabila. Von einem Computer oder einem Fahrzeug können sie nur träumen, klagt François Amboyo.
Das Gebiet ist riesig und wir haben noch nicht einmal ein Motorrad, um im Wald zu patrouillieren. Viermal im Jahr werden wir bei den Konzessionären vorstellig und kontrollieren, ob sie die Einschlagsgenehmigungen bezahlt haben. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Holzfirma eventuelle Gesetzesübertretungen im Wald meldet und uns auch hinbringt.
Entlang der Forstwirtschaftswege, die die Holzindustrie hinterlässt, finden sich alle paar Kilometer die verkohlten Überreste von illegalen Brandrodungen, die Regionen rund um Städte wie Bumba nach und nach zu entwalden drohen.
Ich weiß, das sind unsere Bauern hier. Sie schlagen kahl und dann brennen sie ab, um nachher Mais zu pflanzen. Das ist verboten. Bisher konnten wir aber noch niemanden in Flagranti erwischen. Die machen das meistens nachts. Ehrlich gesagt, wenn wir ankommen, ist es schon zu spät. Wir konnten noch niemanden zur Verantwortung ziehen.
Am nächsten Tag hängten die Schildkröten ihre Beute hoch in den Baum. Bevor sie sich waschen gingen, stellte die Landschildkröte heimlich eine Falle auf. Am Fluss angekommen, sprang die Wasserschildkröte gleich wieder kopfüber hinein. Als sie aber gar nicht mehr auftauchen wollte, ging die Landschildkröte allein zum Baum zurück. Da fand sie die Wasserschildkröte tot in der Falle.
Das Wort hat der Vorsitzende der Vereinigung der belgischen Holzimporteure, Armand Stockmans.
Attache à une exploitation durable des forêts en général.
Nachhaltige Forstwirtschaft ist der einzige mögliche Weg, den Fortbestand unserer Industrie und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. Deshalb haben wir uns entschlossen, uns am Timber Trade Action Plan und der EU-Resolution zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags zu beteiligen.
Im Frühjahr 2007 berief die belgische Regierung die internationale Konferenz zur nachhaltigen Nutzung des kongolesischen Regenwalds ein. Das öffentliche Interesse für den zweitgrößten Urwald des Planeten entstand vor allem durch seine Bedeutung für das Weltklima. Auch das Schlagwort Avoided Deforestation, vermiedener Kahlschlag, machte in Brüssel die Runde. Allerdings konnte keiner der Teilnehmer ein schlüssiges Konzept vorweisen, wie die Weltgemeinschaft den Kongo abfinden würde, wenn der Wald zum Nutzen aller stehen bliebe.
Es spricht Simon Council von der Regenwaldstiftung.
Wir haben ausgerechnet, dass nur durch selektiven Holzeinschlag in den dafür ausgewiesenen 60 Millionen Hektar Regenwald innerhalb des Konzessionszeitraums rund 6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid produziert würden.
Laurent Debroux, der Forstexperte der Weltbank in Kinshasa, rückt inzwischen von der ursprünglichen Empfehlung der Bank ab, die Jahresholzproduktion von derzeit 500.000 auf schwindelerregende 60 bis 100 Millionen Kubikmeter zu steigern.
Fakt ist, dass dem Sektor Holz, nicht zuletzt wegen der großen Nachfrage, eine besondere Bedeutung bei der Finanzierung des Wiederaufbaus zukommen muss. Wir haben aber der kongolesischen Regierung empfohlen, vor der Vergabe weiterer Titel die Erstellung von Waldwirtschaftsplänen zur Bedingung zu machen.
Der Waldwirtschaftsplan schreibt den Holzfirmen eine umfassende Bestandsaufnahme der kompletten Flora und Fauna innerhalb eines betreffenden Waldgebietes vor. Die deutsche Siforco nimmt hierzu sogar professionelle Hilfe des World Wide Fund of Nature, WWF, in Anspruch. Den Vorwurf, man unterstütze mit dieser Zusammenarbeit den industriellen Raubbau am Regenwald, lässt Gerd Lejeune vom WWF Belgien nicht gelten.
When a logging company has to make a management plan, they must define also what is called the high conservation value forests.
Sie können sich vorstellen, wenn eine Holzfirma in ihrem Waldwirtschaftsplan schützenswerte Zonen definieren soll, dass sie dann vorzugsweise Gegenden auswählt, die für sie schwer zugänglich sind oder wo für sie nichts zu holen ist. Da schauen wir lieber selber nach und beziehen auch gleich die Waldbevölkerung mit ein.
We prefer to do them ourselves with the local communities, going into the forest and look which areas are really important.
Es spricht Adrien Sinafasi vom Netzwerk der Ureinwohner Zentralafrikas.
Eine nachhaltige Nutzung des Regenwalds ist möglich, wenn auch der spirituelle Blickwinkel der Pygmäen berücksichtigt wird. Ich spreche hier ausdrücklich im Namen unserer Ahnen. Eine klare Zonenaufteilung des Waldes gehört auf die Tagesordnung. Wir verlangen zwei feste Sitze innerhalb des interministeriellen Gremiums. Ebenso wollen wir bei der Entscheidung über weitere Feldkonzessionen beteiligt werden.
Mit der Unterstützung von OSAPI haben die Pygmäen das Netzwerk der Ureinwohner Zentralafrikas ins Leben gerufen. Mithilfe von GPS-Navigationsgeräten haben sie begonnen, ihre traditionellen Territorien zu vermessen und zu kartografieren und fordern deren Anerkennung durch die kongolesische Verfassung. Auch auf internationaler Ebene sind ihre Stimmen in Brüssel, London, Oslo, Berlin und Washington inzwischen nicht mehr zu überhören.
Aujourd'hui, des officiels du gouvernement parlent maintenant des populations autochtones.
Endlich sprechen auch offizielle Regierungsvertreter von uns, von der Urbevölkerung. Vorher hieß es, alle Kongolesen sind irgendwie Eingeborene. Das ist schon eine Revolution.
Derweil häufen sich Berichte über eine neuerliche Eskalation von Gewalt und Verstößen gegen die Menschenrechte im Kongo. Das gibt der Befürchtung Nahrung, dass die neue Regierung nicht den ersehnten Wechsel zu mehr Demokratie und sozialer Gerechtigkeit herbeiführen wird. Die UN-Friedensmission MONUC schaut weg, solange der internationale Handel mit den Bodenschätzen und dem Tropenholz nicht ernsthaft bedroht ist.
Le message est passé.
Wir haben gesagt, was wir zu sagen hatten.
Ob man uns zugehört und auch verstanden hat, bleibt abzuwarten.
Da bereitete die Landschildkröte die Wasserschildkröte schmackhaft zu und wickelte sie auf traditionelle Art in Blätter ein. Dann lief sie ins Dorf, zur Familie der Wasserschildkröte und sagte: Euer Vater schickt mich, ich soll euch diesen leckeren Braten bringen. Und als sie mit großem Appetit gegessen hatten, rief die Landschildkröte: Ich hoffe, es hat euch geschmeckt.
Die Stimme der Pygmäen. Wem gehört Kongos Regenwald? Sie hörten ein Feature von Georg Roloff. Es sprachen Hüseyin Şirpici, Claudia Mischke, Volker Risch, Hendrik Stikan und Karl-Heinz Tafel. Ton und Technik Tim Sander. Regie der Autor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem WDR. Redaktion Hermann Theissen.